Ich habe nicht für die da oben geschrieben, sondern auch für meine Mutter. Meine Mutter, inzwischen verstorben, war FF-Leserin, begeisterte FF-Leserin und immer versucht, dass meine Mutter mich versteht. Erinnern wir uns, was Silvius Magnago gesagt hat, seinerzeit noch. Und er hat gesagt, die größte Gefahr für die Südtiroler sitzt nicht in Rom, sitzt nicht in Europa, sondern die größte Gefahr für die Südtiroler ist der Wohlstand. Auf der anderen Seite des Ozeans regiert ein gewisser Donald Trump, den ja auch bei uns viele bewundern, weil da einer ist, der einfach tut.
Schaffst du es, Politik noch ernst zu nehmen?
Ja, Politik ist ernst zu nehmen und es tut mir leid, dass so viele Menschen Politik nicht ernst nehmen.
Aufs Ohr, der FF Polit Talk mit Alexandra Aschbacher.
Herzlich willkommen zu Aus der Blase, dem politischen Gespräch, bei dem wir der Frage nachgehen, was machen Politiker eigentlich und was macht die Politik mit Politikerinnen? Heute, fast zum Ende dieses Jahres, mache ich das mit einem sehr lieben Kollegen, Norbert Dallot. Kein Politiker dieses Mal, aber ein politischer Journalist, der viele, viele Jahre lang den politischen Betrieb beobachtet hat, kennengelernt hat und die ganzen Kniffe weiß, die sich die Politiker so einfallen lassen. Es freut mich sehr, dass du hier bist, Norbert.
Danke.
Herzlich willkommen.
Danke, Alexandra, für die Einladung.
Wie geht es dir gerade, Norbert?
Ja, danke, gut.
Du bist jetzt nicht mehr im Dienst, du bist jetzt, man sagt, in Pension nennt sich das, wobei man sich das bei dir gar nicht vorstellen kann, wie das ist. Wie ist das?
Das ist wirklich Pension. Man ist draußen und man beobachtet eigentlich dieses Metier, das man eigentlich, ich kann es schon sagen, jahrzehntelang ein bisschen mitgeprägt hat, plötzlich von außen und hat einen völlig neuen Blickwinkel auf diese journalistische, wenn ich so sagen darf, Blase. Mhm. Und irgendwie macht es Spaß und irgendwie ist es verstörend zu sehen eigentlich oder drauf zu kommen, wie wenig Menschen mittlerweile Zeitung lesen. Mhm. Also wie weit sich die Medienlandschaft, die traditionelle Medienlandschaft, ich meine jetzt Zeitungen, Tageszeitungen, Wochenzeitungen, vom sogenannten Volk entfernt hat. Also sowohl inhaltlich wie in der Sprache, wie da hat man den Eindruck, die Medien schreiben noch für ein relativ begrenztes, privilegiertes, hochgebildetes Bürgerpublikum, während das Volk, das normale Volk, sage ich mal, die einfachen Leute mittlerweile mit TV, Internet und Social Media, mit den Gratis Angeboten vorlieb nimmt. Und das ist natürlich für einen wie mich, der da ein Journalist, verstörend und erschreckend und alarmierend, ja.
Wie handhabst du das? Liest du regelmäßig Zeitungen? Bist du mal der Radiohörer?
Ich lese Zeitungen, ja, natürlich. Mir fällt immer ein, was unser ehemaliger Herausgeber Kurt Zimmermann gesagt hat. Warum soll ich eine Zeitung kaufen? Warum soll ich das lesen?
Es muss Knack machen am Kiosk, damit
genau.
Ich zugreife.
Und
wie ein französisches Baguette.
Und wenn es immer seltener Knack macht, dann überlegt man sich eben Dinge, die man früher automatisch gekauft hat. Mehrere Tageszeitungen am Tag, mehrere Wochenzeitungen. Das wird dann dünner. Und was das für die Medienlandschaft bedeutet, das muss ich nicht sagen. Also sämtliche Auflagen gehen zurück. Und ich kann mir vorstellen, dass in einigen Jahren, zumindest was die Tageszeitungen anbelangt, ein massives Mediensterben eintreten wird. Weil warum sollte man heute noch eine Tageszeitung kaufen?
Zu dieser Frage kommen wir noch, Norbert. Bevor wir jetzt noch mehr in diese Blase hineinschauen, würde ich in drei Sätzen dich kurz vorstellen für jene Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich noch nicht so gut kennen. Du darfst halt schreien, wenn ich etwas Falsches sage, bitte, damit wir das korrigieren und für die Zukunft eventuell richtigstellen. Du bist 1957 geboren, in Lana aufgewachsen, hast noch einen Bruder, den auch sehr viele kennen, den Künstler Arnold Mario Dallot, hast in Wien Sozialwissenschaften studiert, warst sehr aktiv in der Südtiroler Hochschülerschaft und später dann politisch Jugendkollektiv Lana und bist dann aber relativ schnell dann im Journalismus gelandet. Mattino, Tageszeitung, italienischsprachige Tageszeitung Mattino. Bei der FF hast du 1993 angefangen und bist ihr eigentlich dann 30 Jahre lang treu geblieben. Seit einem Jahr in Pension, warst viele Jahre lang Chefredakteur dieses Wochenmagazins, in den letzten Jahren Chefreporter. Du bist mit der Eventmanagerin Michaela Kargruber verheiratet und lebst heute mit deiner Familie in St. Lorenzen. So, jetzt, so wie jeder Politiker und jede Politikerin, musst du zu Beginn ein kleines Entweder-Oder-Spiel hinter dich bringen. Auto oder Öffis?
Auto.
Golf oder Audi?
Audi.
Lana oder St. Lorenzen?
St. Lorenzen.
Facebook oder Twitter bzw. X?
Keines.
Print oder online?
Print.
Arno Kompatscher oder Luis Durnwalder?
Luis Durnwalder.
Hunde-DNA für die Katz oder auch nicht?
Für die Katz.
Meer oder Berg?
Meer.
Zeitung oder Radio?
Zeitung.
Norbert, wir wollen heute auch, heute ist der 16. Dezember, schon mal ein bisschen dieses Jahr Revue passieren lassen, politisch betrachtet auch. Mit welchem Gefühl schaust du denn auf dieses 2025 zurück?
Ja, das war, du meinst das jetzt politisch oder
sehr gerne oder? Persönlich politisch.
Es war jetzt sicherlich irgendwie ein komisches Jahr, wo viele Dinge zusammengekommen sind, aber irgendwie insgesamt würde ich sagen, jetzt müsste ich natürlich etwas kritischer sein, aber ich würde sagen,
nein, du musst nicht.
Insgesamt eigentlich muss ich sagen, ein relativ positives Jahr, ja.
Hat dich irgendetwas besonders positiv oder auch negativ überrascht, wenn wir jetzt auf den politischen Betrieb schauen, auf die gesellschaftspolitische Entwicklung dieses Landes?
Da müsste man jetzt irgendwie schon ins Detail gehen, weil insgesamt ist ja so, dass Südtirol, wenn wir jetzt unser Land betrachten und mal nicht über die Grenzen hinausschauen, nicht nach Gaza, nicht nach in die Ukraine, nicht nach Afrika, dann ist ja festzustellen, dass Südtirol irrsinnig privilegiert dasteht. Ich meine nicht nur Südtirol, sondern auch die SüdtirolerInnen und Südtiroler, dass wir in einem wunderschönen Land leben, Vorzüge genießen können, von denen die meisten außerhalb nur träumen können. Also insofern muss man schon mal diese Dinge feststellen. Dann, wenn wir wollen, können wir ins Detail gehen und sicherlich auch bei uns sehr viele Dinge kritisieren oder bemängeln. Ja.
Man muss immer relativieren so und im Verhältnis sehen die ganze Zeit.
Ja, das haben wir Südtiroler vielleicht ein bisschen vergessen. Also wir schauen, auch das fällt auf, wenn man unser Land ein bisschen jetzt von außen betrachtet, dass wir irrsinnig mit unserer Nabelschau beschäftigt sind, dass wir Spezialisten sind, uns, unser Land, unsere Strukturen, unsere Dienstleistungen schlecht zu reden und dabei vergessen, irgendwie Vergleiche darzustellen. Mhm. Also wie schaut es anderswo aus? Wie funktioniert es draußen in der Welt? Und insofern, wenn wir nur auf uns schauen, dann hat man manchmal, auch wenn ich die Zeitungen lese, so den Eindruck, dass bei uns ja gar nichts mehr funktioniert. Mhm. Null.
Ist ein bisschen so, wie du es beschreibst, auch immer der Eindruck, weil vergangene Woche Landtagsdebatte war zum Landeshaushalt, immer traditionell auch ein bisschen Abrechnung, Minderheit, politische Minderheit gegen politische Mehrheit. Ich meine, wir haben einen Rekordhaushalt von 8,8 Milliarden. In vielen anderen europäischen Ländern gibt es Sparhaushalte. Wie du sagst, wir sind privilegiert und immer noch in einem sehr gut funktionierenden Land zu Hause. Trotzdem, natürlich, die Opposition macht ihr Geschäft, kritisiert, zu Recht, manchmal zu populistisch, aber du hast das ja auch über viele Jahre selbst verfolgt, die Landtagsdebatten, wo das immer zusammenkommt, alles, was in einem Land so los ist. Siehst du das heute anders, wie diese Debatten ablaufen, wie um den Haushalt gerungen wird, wie um die besten Ideen gerungen wird, wo sind die Probleme des Landes, anders als in deiner journalistischen aktiven Zeit?
Ich habe immer bemüht, irgendwie beide Sachen oder das Pro und Contra und eben anzuschauen. Wenn ich ein konkretes Beispiel jetzt nehmen darf, dieses Schlossartige im Gardertal. Mhm.
Also was jetzt zum Verkauf steht.
Was steht zum Verkauf? Und da wird dann gefordert, ja, das soll das die Gemeinde oder das Land kaufen. Mhm. Das ist typisch irgendwie für Südtirol. Also alles soll das Land machen. Niemand denkt daran oder die wenigsten denken daran, also wenn jetzt die Gemeinde und das Land dieses Gebäude kauft, also es werden ja 20 Millionen Euro kolportiert oder so in der Richtung, dann sind das Steuergelder. Das sind das Steuergelder, die erstmal aufkommen müssen und die vielleicht auch anderswo eingesetzt werden könnten. Also wir brauchen Altenbetreuungen, wir brauchen Pflegeheime, wir brauchen Kinderbetreuung, wir brauchen die Sanität. Gleichzeitig wird dann irgendwie gesagt, ja, das soll das Land kaufen. Also das Land soll tun, das Land muss tun. Wenn du sagst, die Haushaltsdebatte, hat man eben auch so den Eindruck, nicht? Also knapp 9 Milliarden Euro haben wir zur Verfügung. Also erstens mal heißt das, dass das Steueraufkommen in Südtirol irrsinnig hoch sein muss, dass die Südtiroler sehr gute Steuerzahler, brave Steuerzahler sind. Und gleichzeitig muss es dann natürlich darum gehen, okay, was tun wir mit diesem vielen Geld? Das muss wirklich das Land für alles aufkommen. Es wird eh schon gesagt, also es ist wie ein Bankomat. Ne? Du brauchst nur hingehen und tack, tick, tack, das muss das tack.
Ne? Diese Bonuskultur auch, die in Südtirol herrscht, ist und ja auch in dieser Spending Review, die für das Land gemacht worden ist, vom Andrea Zeppa, der das genau darauf hinweist. Südtirol ist ein Land, in dem Bonusse, also Beiträge verteilt werden, ohne dass sie kontrolliert werden, ob es überhaupt effizient passiert. Das hat sich so eingeschlichen in Südtirol, mit Turnwalder-Ära vielleicht, Beiträge sind verteilt worden. Arno Kompatscher wollte doch immer das ändern, so mehr in die Eigenverantwortung die Menschen bringen. Nicht passiert, oder? Im Gegenteil.
Nein, da können wir aber auch ruhig bei Luis Durnwalder anfangen. Also ich kann mich erinnern, die letzte Legislatur von Luis Durnwalder, da hatte man ja auch gehofft, dass es ein langjähriger Landeshauptmann, der das Land entwickelt hat und bla 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 und also wirklich auf die Beine gestellt hat, das kann man ruhig sagen, seine letzte Amtszeit dazu nutzt, um einige grundlegende Reformen anzustoßen. Gekommen ist das nicht, gekommen ist stattdessen der Sales-Skandal und Arno Kumpatscher, der ja angetreten ist als der große Erneuerung vor mittlerweile über 10 Jahren. Und auch hier war die Hoffnung groß, dass die Politik, die Südtiroler Volkspartei, der Landeshauptmann, diese Macht und diese Chance nutzt, um die Privilegien, die dieses Land hat, also den Reichtum dazu nutzt, um wesentliche Dinge neu auf Schiene zu bringen. Und ich meine hier vielleicht in erster Linie die Diskussion, die meines Erachtens zu wenig stattfindet. Was muss das Land leisten? Was muss die öffentliche Hand leisten? Was kann sie leisten? Und von welchen Bereichen sollte oder müsste sie sich zurückziehen? Mhm. Es kann nicht sein, also wenn ich in die Landesverwaltung hineinschaue und die ganzen Dienste und Ämter, die wir uns leisten, dass das einfach Jahr für Jahr, Legislatur für Legislatur einfach fortgeschrieben wird. Und wir blähen uns, das ist mein Eindruck, wir blähen uns auf eine Art und Weise, wo man fragen muss, ja, was ist, wenn morgen, übermorgen die Steuerlast, wenn die Wirtschaftskrise, wenn irgendetwas passiert, dass dieses fantastische Schlaraffenland nicht mehr finanzierbar ist. Sind wir darauf vorbereitet? Oder wäre es nicht höchst an der Zeit, sich mal an den Tisch zu setzen und sagen, hoppla, könnten wir vielleicht in diesen und jenen Bereichen abspecken?
Aber zum Beispiel, hättest du da eine Vorstellung, du sprichst die Landesverwaltung an, zum einen, wo könnte man da ein bisschen von dieser Bonuskultur, von diesem aufgebläht sein, von diesem jeder bekommt alles, das Land macht alles, wo sollte das Land sich mal ein bisschen zurückziehen?
Da müsste man nur, glaube ich, den Haushaltsentwurf Punkt für Punkt durcharbeiten. Du hast vielleicht vergessen, meine berufliche Karriere hat beim ASTAT begonnen, Landesamt für Statistik. Als ich dort gearbeitet habe, also das war 1985 so ungefähr, da war es ein recht bescheidenes Amt. Mhm. Mittlerweile ist es ein Megaministerium. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Menschen dort arbeiten. Gleichzeitig gibt es noch einige, gibt es die Handelskammer, gibt es das Arbeitsforschungsinstitut und alle machen statistische Erhebungen, zum Beispiel. Ne?
Ein bisschen bündeln das Ganze.
Mhm. Eines meiner Lieblingsthema ist die Landesverkehrszentrale.
Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen,
So, man muss ein solches...
Du bist abonniert auf diesen
Muss ein solcher Dienst wirklich von der öffentlichen Hand finanziert sein? Braucht es Landesbeamte, die alle halbe Stunde Urbi und Orbi verkünden, wie es auf Südtirol Straßen zugeht? Fragezeichen. Oder ist das nicht, soll das nicht irgendein privates... die Autofahrer sollen sich da organisieren, um Himmels Willen. Mhm. Aber ich sage, das ist ja nur ein kleines Beispiel. Aber es zeigt, dass in Südtirol das Land, also die öffentliche Hand, in allen Bereichen aktiv ist und macht und tut und macht. Mhm. Was natürlich Ressourcen bündelt, Geld kostet, Ressourcen und Geld, das vielleicht in andere Bereiche sehr viel notwendiger gebraucht würde.
Man hat oft den Eindruck, so wie du das jetzt auch beschreibst und erklärst, dass man sich da selbst im Weg steht manchmal. Als Land, das Land mit den Bürgerinnen und Bürgern. Jeder will nicht heraus aus seiner Komfortzone, der Bürger nicht, ist ja bequem, wenn das Land alles macht. Dem Land fehlt manchmal der Mut, auch eben solche heiligen Kühe zu schlachten. Und da ist irgendwie, ja, der Wurm drin, hat man manchmal, oder habe ich manchmal den Eindruck. Du hast Durmwalder in seiner letzten Ära angesprochen. Kompatscher wäre theoretisch jetzt auch in seiner letzten Amtszeit. Von Reformen oder dem Mut, bestimmte Dinge anzugehen, jetzt kann man ja frei aufspielen, könnte er, hat man nicht den Eindruck. Oder wie geht es dir bei dieser?
Es ist natürlich eine zwiespältige Sache, nicht? Denn zum einen fordern wir, oder auch gerade in den Medien, Partizipation, demokratische Beschlüsse, jedes Interessensgruppe sollte gehört werden, man müsste für alle Sachen Kommissionen und weiß Gott was alles einberufen, bevor etwas beschlossen wird. Also zum einen fordern wir Demokratie, also die Demokratie an die Spitze getrieben, auf der anderen Seite geht uns alles zu langsam und so, da kommt dann immer wieder der Ruf oder der Wunsch nach dem starken Mann oder der starken Frau auf. Nicht? Und das ist natürlich ambivalent. Auf der anderen Seite des Ozeans regiert ein gewisser Donald Trump, den ja auch bei uns viele bewundern, weil da einer ist, der einfach tut. Der einfach seine Botschaften verkündet und irgendwie mit der Axt durch die Weltgeschichte matscht. Ne? Also diese zwei Extreme, also zu viel Demokratie fast, wie wir bei uns haben, auf der anderen Seite der große, starke Diktator, der selbst entscheidet. Vielleicht bräuchte es ein bisschen einen Mittelweg. Mhm. Also wenn ich mit Menschen hier spreche, sagen der eine oder andere, ein bisschen Trump würde uns gut tun. Man kann nicht alles zerreden, alles nochmal diskutieren und dann. Aber das ist ja nicht nur Südtirol, das ist, glaube ich, ein Problem in ganz Europa. Also momentan, glaube ich, das größte Sorgenkind Europas ist Deutschland. Mhm. Also Deutschland ist ja erstaunlich, wie dieses Land innerhalb weniger Jahre vom Musterland, vom wirtschaftlichen Motor Europas abgewirtschaftet hat in die heutige Situation. Von Deutschland, glaube ich, können wir lernen, wie macht man es nicht. Mhm. Und plötzlich sind wir ja stolz, Italiener zu sein. Das ist ja das nächste irgendwo Paradox oder fantastische Entwicklung.
Da steht alles ein bisschen Kopf.
Da steht Kopf und in viele Dinge ist jetzt Italien, passieren in Italien erstaunliche Dinge, zum Beispiel die Eisenbahn, wo plötzlich die italienischen Züge sogar Deutschland erobern. Mhm. Also die Welt entwickelt sich.
Ja, und das ist irgendwo ja auch das Spannende, weil du Deutschland und Italien ansprichst, so alte Gewissheiten, die immer waren, eben Deutschland, der starke Staat, alles funktioniert und Italien, das Krisenland Europas, hat sich alles irgendwie umgedreht. Irgendwo spannend zu sehen, was alles möglich ist, wie schnell sich das auch ändern kann. Das haben wir vor allem in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Und Südtirol mittendrin irgendwie. Was würdest du dir denn wünschen für Südtirol? Das Potenzial ist ja riesig. Und trotzdem natürlich gibt es viele Herausforderungen, bei denen man nicht wegschauen kann. Was würdest du dir wünschen, wo dieses Land hingeht?
Also ich glaube, Südtirol muss sich nur auf seine Stärken besinnen. Also unsere Stärken sind unvergleichbar mit anderen Regionen. Wir haben gewaltige Stärken und wir müssen uns auf diese Stärken konzentrieren.
Und was denkst du da zum Beispiel?
Auf allen Bereichen. Also wir haben die schönste Landschaft, wir haben eigentlich die effizientesten Strukturen, wir haben eine bei aller Kritik sehr effiziente Verwaltung, muss ich sagen, das potenzieren, also logisch, die Frage ist natürlich die Kostenfrage, also das, was ja latent daherkommt, also können wir Südtiroler uns Südtirol noch leisten? Das ist ein Thema, aber das irgendwie europaweit zu diskutieren ist, ja weltweit, die Schere zwischen besser verdienen und weniger, also wer bleibt hinten? Andererseits habe ich schon noch den Eindruck, dass es bei uns noch nicht so schlimm ausschaut wie anderswo, weil also es boomt nach wie vor auch in allen Bereichen.
Andere Länder sind in vielen Bereichen immer Vorreiter. Südtirol hinkt dann im Guten wie im Schlechten dann doch immer ein bisschen nach. In diesem Fall wollen wir es nicht hoffen, sondern dass man früh genug die Handbremse zieht, was diese ganze Wohlstandsdiskussion betrifft. Viele sprechen in der Realität, gibt es noch Wohlstand, dass dann gefühlte Unsicherheit und ein gefühlter Wohlstand der Weg bricht. Da scheiden sich auch die Geister. Aber es ist Fakt, dass auch sehr vielen Südtirol dieser Mittelstand, der bis vor vielen Jahren noch sehr kompakt war, dass der langsam Weg bricht. Das belegen durchaus auch die Zahlen mit Löhnen, Wohnsituation und so weiter, die großen Themen.
Aber das meine ich zum Beispiel, wenn man Wohnen nicht, also Reformen anspricht und so weiter, also dass bei uns Obstwiesen im Talgrund nach wie vor wichtiger sind als Wohnbauzonen, das ist ein Fakt und ich glaube, da könnte man schon ansetzen. Also wir haben
das ist auch so eine heilige
in bestimmten Kuh. Sachen einfach zu lange die Handbremse gezogen, zu lange, glaube ich, auch gerade was der Wohnbedarf anbelangt, die Handbremse zu viel gezogen. Und da staut sich jetzt an. Andererseits haben wir auch ein Niveau im Sozialwohnbau, das, glaube ich, anderswo auch nirgendwo zu finden ist. Also es ist generell, wir stehen auf sehr, sehr hohem Niveau. Also jede Wohnung, was gebaut wird, kostet ein Mehrfaches als wie irgendwo anders.
Kann man oder schaffst du es, Politik noch ernst zu nehmen?
Ja, Politik ist ernst zu nehmen und es tut mir leid, dass so viele Menschen Politik nicht ernst nehmen. Und da sprechen wir ein weiteres Thema an. Also wie schafft man es, Menschen zu begeistern, dass sie sich für Politik und also für die Allgemeinheit engagieren? Also das ist eine ernste Angelegenheit.
Ja. Aber das Vertrauen, das ist erschreckend, wenn man mit gewissen oder vielen Menschen spricht. Man sagt immer so salopp, da eben das Vertrauen ist weg. Aber wie sehr das Weg ist, das ist erschreckend. Also wie da ist teilweise aber, null Vertrauen mehr da.
Aber hat das nicht auch mit politischer Bildung zu tun?
Ja,
ich habe manchmal
ist
den Eindruck, die
Teil.
Leute wissen nicht, um was es
das
geht.
Stimmt, ja.
Und gerade wenn wir vorhin gesprochen haben, das Land Südtirol hat einen Landeshaushalt von circa 9 Milliarden Euro. Das heißt, das Land Südtirol ist irgendwie ein internationaler Konzern. Und es müsste ja selbstverständlich sein, dass für diesen internationalen Konzern, also für das Land Südtirol, die besten Köpfe arbeiten. Genauso wie, keine Ahnung, bei Microsoft oder bei Google oder was Gott was. Und stattdessen schaut es so aus, als müsste man sich fast schämen, wenn man sich für die Politik engagiert oder in den Landesdienst eintritt.
Aber
und da hapert es gewaltig, glaube ich. Und auch die Diskussion der Politikergehälter. Also wenn man so Zeitungen liest, hat man den Eindruck, ein Politiker, ein Landesrat dürfte vielleicht 2000 Euro verdienen. Ja, wie bescheuert sind
dass
wir?
Die Politik darf auch was kosten.
Ja, natürlich.
Wenn sie gut gemacht
muss
wird.
Was kosten. Ja. Und es müsste eigentlich selbstverständlich sein, dass der Landeshauptmann, dass die Landesräte Top-Menschen sind und top verdienen und also top dieses Land verwalten. Stattdessen wird so getan, ja, die suchen halt ein paar und die sollen höchstens, keine Ahnung.
Aber hast du eine Idee oder hast du für dich irgendwo eine Antwort gefunden? Du sprichst die politische Bildung an, aber darüber hinaus, wie man das wieder umdrehen kann, wie man da wieder dieses, es funktioniert ja nur gegenseitig, Gesellschaft, Bürger, Politik.
Ja, aber erinnern wir uns, was Silvius Magnago gesagt hat, seinerzeit noch. Und er hat gesagt, die größte Gefahr für die Südtiroler sitzt nicht in Rom, sitzt nicht in Europa, sondern die größte Gefahr für die Südtiroler ist der Wohlstand.
Da sind wir.
Und ich glaube, er hatte recht. Also die Sättigung hat uns ein bisschen die Augen vernebelt. um zu sehen, was wichtig ist, auf was es ankommt. Sprechen wir zum Beispiel über die Autonomie. Mhm. Ich habe den Eindruck, die große Mehrheit der Südtiroler hat keinen Bezug, keine Wahrnehmung, was Autonomie bedeutet.
Das ist ein ferner Planet.
Das ist ein ferner Planet, das ist selbstverständlich, und ob es die Autonomie gäbe oder nicht, ist eigentlich komplett wurscht. Mhm. Autonomie heißt Selbstverwaltung, Autonomie heißt, die Steuergelder, die aufkommen, selbst auszugeben, zu beschließen, wie man sie ausgibt. Also wir haben fantastische Möglichkeiten.
Ohne Finanzautonomie hätten wir auch diese 9,8 Milliarden.
Und das ist ein Thema, was keine Rolle mehr spielt in Südtirol. Mhm. Und das finde ich schlimm. Ja. Und deswegen sage ich, es ist auch ein Thema politischer Bildung. Wenn es nicht gelingt, den Menschen nahezubringen, um was es ankommt, und das gilt sowohl auf Gemeindeebene als wie auf Landesebene. Und Indikatoren sind da natürlich nicht sehr optimistisch, wenn ich sagen darf, wenn die Wahlbeteiligung Richtung 50% abruckt, das heißt, den Leuten ist das,
egal.
Nirz egal. Mhm. Zum einen egal, zum anderen wissen sie nicht oder glauben zu wissen, dass es sie nicht betrifft. Mhm. Und das ist falsch. Aber da können wir dann gerne vielleicht auch über die Medien sprechen. Ich glaube, die Medien spielen da schon auch eine Rolle.
Aber weil du eben sagst, politische Bildung, dann kommen wir auch auf die Medien. Politische Bildung ist ein großes Wort. Jeder weiß ungefähr, was gemeint ist. Aber jeder denkt dann natürlich gleich an die Schule. Das soll die Schule machen. Aber ich glaube, es wär zu kurz gegriffen, das dann einfach auch in die Schule abzuschieben. Was umfasst für dich politische Bildung? Was würde das ausmachen für dich? Oder wo würdest du sagen, das alles ist politische Bildung und da müssen wir ansetzen?
Die Schule ist natürlich ein zentraler Punkt in diesem Thema. Nicht? Aber was ich interessant finde, ist, dass jetzt wieder diskutiert wird über dieses soziale Jahr, was eingeführt werden sollte. Also ich meine da nicht den Militärdienst, sondern generell, also dass es vielleicht, ich streiche das vielleicht. Ich finde schon, dass es wichtig ist, dass junge Menschen während dem Studium oder nach dem Studium ein Jahr sich für die Allgemeinheit engagieren müssen. Ob das dann im Militärdienst passiert oder im Sozialdienst, das kann man dann...
Kann sich jeder entscheiden.
Kann sich dann selber entscheiden. Aber die Streichung, also im Nachhinein, es ist interessant, dass auch jetzt von linker oder grüner Seite diese Streichung der Naja kritisch gesehen wird. Also die Naja.
Hast du das deinerzeit gemacht?
Ich habe Sozialdienst gemacht. Aha. Also ich habe eigentlich 22 Monate Zivildienst geleistet.
Und wo?
Bei der Gewerkschaft, beim Patronat UIL.
Ja. Und war eine gute Zeit für dich oder war es eher?
Ja, es ist natürlich, damals als junger Mensch glaubt man, dieses irgendwie, das ist eine verlorene Zeit. Mhm. Natürlich, man müsste das und das. Im Nachhinein muss ich sagen, war es sehr wichtig, weil man eben in dieser Zeit mit Ebenen, mit Menschen, mit Schichten in Kontakt kommt, mit der realen Welt. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Also, dass man als junger Mensch aus der eigenen Blase, aus der man kommt, irgendwie herausgerissen wird und in die Gesellschaft plötzlich, in der Gesellschaft plötzlich eine Rolle spielt, wo man eben merkt, hoppla, es geht,
so läuft das
es
eben.
Läuft auch anders. Nicht?
Was hast du für dich damals gelernt oder was hat dich da sehr geprägt?
Im Patronat hat man natürlich dann mit Arbeitslosigkeit zu tun, mit Pensionen. Man sieht, dass Menschen Probleme haben, Probleme bekommen und dass Menschen geholfen werden muss. Und gleichzeitig habe ich damals schon die Bürokratie gelernt. Also diese Berge von Zetteln, Wirtschaft, die man schieben und verteilen und umstapeln musste, um irgendeinen 100-Euro-Beitrag geben zu können. Also
womit das ganze Gestapel, der Zettel kostet mehr als der Beitrag
selbst dann ausmacht. Womit wir bei einem weiteren Thema wären, dass
aber wir bleiben noch bei diesem einen Jahr, dann kommen wir zum anderen Thema, der Bürokratie. weil du dieses Jahr ansprichst, das du da bei der Gewerkschaft gemacht hast. Wie bist du dann eigentlich im Journalismus gelandet?
Das war eigentlich
Zufall.
Ich war ja eigentlich schon ein bisschen ein freier Mitarbeiter beim Alto Adige, bei der deutschen Seite des Alto Adige. Und da bin ich offenbar dem Toni Visentini aufgefallen. Und der Toni Visentini
muss man vielleicht
damals,
dazu sagen, für jene, die Toni Visentini
ist ein Südtiroler Bozner Journalist. Und er wurde zum Chefredakteur ernannt, als in Bozen eine neue Tageszeitung gegründet wurde, Il Mattino dell'Alto Adige, das war 1988. Und der Toni brauchte einen Südtiroler, einen deutschsprachigen Südtiroler, der Italienisch schreiben kann. Mhm. Und da hat er mich angerufen, ich war damals beim Astat, und hat gesagt, Norbert, hast du Lust, zur Zeitung zu kommen? Und ich habe sofort spontan Ja gesagt und bin eigentlich ins kalte Wasser gesprungen. Ja, es war damals eigentlich die Fügung, eine glückliche Fügung, muss ich sagen, weil ich habe ja das Glück, dass ich in Lana in einem Kondominium aufgewachsen bin, in der Ina Casa, wo die Mehrzahl der Familien, also da haben 12 Familien gelebt und von diesen 12 waren 2 deutschsprachige Familien und der Rest Italiener. Und das war ein Glück, muss ich sagen, weil als Kind habe ich dann sofort auf die natürlichste Art und Weise Italienisch gelernt. Wir haben damals auch italienisches Fernsehen, nur italienisches Fernsehen gehabt. Und so war das Italienische, also das Deutsch-Italienische, für mich eigentlich nie ein Problem. Im Gegenteil, eine Selbstverständlichkeit. Und damals, glaube ich, habe ich fast besser Italienisch gekonnt als Deutsch, weil die Hochsprache ist natürlich ein eigenes Thema.
Aber bist deutschsprachige Schule gegangen?
Ja, natürlich. Und deswegen war es dann, habe ich mich relativ leicht getan, bei Martino auf Italienisch zu schreiben.
Aber das ist auch ein Punkt, finde ich schön, dass du den jetzt ansprichst, dieses zweisprachige Aufwachsen in einem Südtirol, wo in Lana vielleicht doch sehr viele Italiener gewohnt haben, vielleicht heute in Lana vielleicht immer noch.
Da waren damals auch nicht viele.
Was ja immer noch großes Thema ist in diesem Land. Wir erleben es in diesen Tagen, Wochen wieder, wo um die Anführungszeichen deutsche Schule gerungen wird und gekämpft wird. Wie siehst du das heute? Man ist irgendwie nicht weitergekommen.
Da bin ich nicht einverstanden. Ja. Ich finde schon, dass man weitergekommen ist und ich finde, Südtirol ist viel zweisprachiger und mehrsprachiger, als das wahrgenommen wird. Also wenn wir bestimmte Viertel in Bozen betrachten, dann wird das italienische Viertel sein und wenn wir bestimmte Täler in Südtirol betrachten, dann sind das deutsche Täler. Also das ist keine Frage. Aber im Großen und Ganzen, also im Arbeits- und im urbanen Bereich und zum urbanen Bereich zähle ich auch Bruneck oder solche, also größere Dörfer und Städte, merke ich, dass die Zweisprachigkeit sehr viel verbreitet ist, als allgemein angenommen ist. Und das finde ich eine Stärke. Ich zum Beispiel bin kein Verfechter der mehrsprachigen Schule, aber das hat vielleicht mit meiner eigenen Biografie zu tun. Ich habe Italienisch nicht in der Schule gelernt, sondern Schule lernt man draußen.
Aber weil du auch in Kontakt warst mit Italienern.
Ja, natürlich, aber man ist ja dauernd im Kontakt. Kontakt ist man beim Hockey schauen, im Fußballclub, beim Volleyverein, beim Yogakurs, diesen Kontakt, das heißt, sollte in Südtirol selbstverständlich sein.
Man findet ihn, wenn man ihn sucht.
Wenn man ihn sucht, ja. Bevor man eine mehrsprachige Schule fordert, was ja ein sehr heikles, übrigens nicht abgesehen davon, die Frage, ob sie nutzt oder nicht, ein sehr heikles Thema ist. Warum gibt es denn keine mehrsprachigen Medien zum Beispiel? Nicht mal das. Also das wäre ja möglich, aber das macht man ja auch nicht.
Es gibt Versuche, aber die scheitern meistens dann.
Ja, aus gutem Grund. Also ich
warum?
Seien wir uns doch ehrlich, ich kaufe lieber eine italienische Corriere della Sera und eine deutsche FF oder eine deutsche Süddeutsche. Ich brauche nicht.
Die FF hat es zeitweise ja geschafft, mit einem italienischen Journalisten, damals Riccardo Dello Spawa, das ein bisschen hinzukriegen. Hängt von den Köpfen ab.
Hängt natürlich. Es ist sicherlich vielleicht ein langer Weg zur Selbstverständlichkeit, also dass man dieses Italienisch-Deutsche zur Selbstverständlichkeit, dass es nebeneinander im Alltag, in den Medien, im Fernsehen gibt es das ja auch nicht. Also es ist ja das nächste Phänomen. Also der Sender Bozen, jetzt machen sie eine Weihnachtssendung, eine dreisprachige Weihnachtssendung, und das ist die einzige Hommage an die Mehrsprachigkeit in Südtirol. Also es ist irgendwie ziemlich, da muss ja, ich fast schmunzeln, also es ist irgendwo ist lächerlich. Ja. Ne?
Aber da sind wir auch, weil wir davor von der Autonomie als fernen Planeten gesprochen haben, es sind viele Planeten in diesem Land, also weil du Reich Südtirol ansprichst, die Medienlandschaft, die auch schön schubladisiert, da sind die Deutschen, da die Latiner, da die Italiener, dann haben wir die Bildungsinstitutionen auch schön gestaffelt.
Alles getrennt.
Das meinte ich auch davor ein bisschen mit nicht weitergekommen, weil jeder ein bisschen in seiner kleinen Welt lebt. Von dem her meine ich, es steckt da auch irgendwo fest.
Und da können wir ruhig auch über Verantwortung der Südtiroler Volkspartei sprechen. Mhm. Also es hat ja schon vor fast 20 Jahren Versuche gegeben, dass Italiener in der Südtiroler Volkspartei zur Selbstverständlichkeit zu machen.
Unter Parteiobmann Siegfried Brucker, glaube
ich,
oder?
Mit Artioli, und es hat einige Versuche gegeben. Davon ist jetzt nichts mehr die Rede. Ich frage mich ja wirklich, wie lange will die Südtiroler Volkspartei noch dieses ethnische Narrativ weiterführen, das ja irgendwo in notgedrungen, rein statistisch, in die Sackgasse führen muss. Und warum etabliert man sich nicht oder diskutiert zumindest dieses Thema, dass man von der Partei der deutschsprachigen und ladinischen Südtiroler zur Partei der Südtiroler wird? Also der Südtiroler, die zweisprachig sind, die hier in Südtirol leben, die zur Autonomie stehen, das müsste doch selbstverständlich sein für eine Partei, die den Namen Südtiroler Volkspartei trägt. Hingegen so schließt sie immer mehr Menschen kategorisch aus.
Vor allem, weil sie eigentlich von sehr vielen Italienern gewählt wird.
Natürlich.
So, weil die ja irgendwo, so diese Südtiroler Volkspartei ist ein Heiligtum für viele Italiener. Oder gibt es in der italienischen Parteilandschaft nicht so eine Partei. Glaubst du, weil du das ansprichst, die SVP war schon mal offener als heute?
Es wurden bestimmte Dinge zumindest diskutiert. Also mittlerweile ist so es scheint so ein Waffenstillstand zu sein. Niemand nach den Krisen, die wir ja hatten, ob das jetzt die Sel war und die Saat und so weiter, jetzt ist mal Waffenstillstand. Und mir entgeht nicht, dass in zweieinhalb Landtagswahlen, also offensichtlich werden jetzt intern ja schon die
Messer gewetzt.
Messer gewetzt, weiß ich glaube nicht mal das, sondern zumindest irgendwie, man zieht Position, man sondiert, man schaut, man sitzt derzeit, man sitzt aus.
Sie arbeitet jetzt dann an einem, Grundsatzprogramm.
Ja, das ist ja wunderbar. Also noch vor einigen...
Da könnte man sowas hineinschreiben bezüglich Italiener. Also liebe SVP, wenn du noch nicht auf die Idee gekommen bist, bitte.
Ja, da ist schon viel hineinzuschreiben.
Aber diese Partei, ich meine, du hast so viele Jahre diese Partei beobachtet, geschrieben, von vorne nach hinten, von hinten nach vorne. Irgendwann kann man ja nicht, weiß man ja gar nicht mehr, was man noch schreiben soll über diese SVP. Deine Beziehung mit dieser Partei, wie hat sich die entwickelt und wo steht sie heute?
So als Journalist, hat man ja immer fast neidisch auf diese Partei geschaut. Weil es ist ja wirklich eine, so sehr man sich vielleicht auch inhaltlich kritisiert hat und alles Mögliche, aber die Struktur, über die diese Partei verfügt hat, war ja einzigartig. Also, dass man in allen Gemeinden, in allen Fraktionen, mit Ortsgruppen, präsent ist, dass man nahezu alle Schichten anspricht, also die Arbeitnehmer und die Wirtschaft und die Bauern und die Pensionisten. Also dieses kapillare demokratische Netzwerk, über das die Südtiroler Volkspartei verfügte, war einzigartig. Und das war sicherlich...
Du sprichst in Vergangenheit, dass wir da SVP nicht gefallen.
Zum Teil wird es auch jetzt noch so sein, aber in sehr viel
geringerem Maße. Ja.
Aber das ist natürlich eine Krise aller Parteien, das ist natürlich selbstverständlich. Aber ich sage, diesem Funktionieren, diese demokratischen Strukturen auf Ortsebene, über die die SVP verfügte, das war einzigartig. Mhm. Und auch ihre Stärke. Davon ist natürlich wenig übrig geblieben, habe ich so den Eindruck. Auch die Streitkultur. Ich habe manchmal jetzt den Eindruck, dass innerhalb der Südtiroler Volkspartei die Exponenten gar nicht mehr wissen, was passiert. Mhm. Es ist ja irgendwie fast ein Witz, wenn ein Landesrat mit dieser Hundesteuer oder mit der Hunde-DNA vorprescht und dann draufkommt, dass nicht mal intern die eigenen Leute das mittragen. Dasselbe hatte man, weiß ich, bei der Raumordnungsdiskussion oder beim Bettenstopp. Da kommt jemand und sagt, jetzt machen wir das, jetzt machen wir Sell. Und dann kommt noch der A, dann kommt der Gemeindenverband, dann kommen die Gemeinden, die Bürgermeister. Dann frage ich mich, ja, reden die Leute nicht mal miteinander? Das ist neu. Also mit diesem Phänomen, so kannte ich die SVP nicht früher.
Über diese Partei zu schreiben, du hast davor gesagt, man hat manchmal eben so fast neidvoll auf diese Partei geblickt, aufgrund ihrer Struktur, ihrer Stärke, ihrer Fähigkeit, im letzten Moment dann doch noch zusammenzuhalten. Geschlossenheit, großes Thema bei der SVP. Aber wie ist es dir da immer gegangen? Manchmal verzweifelt man ja an dieser Partei. Eben, zuerst Skandal, Skandal und irgendwas und dann zum Schluss stehen sie alle wieder da und haben sich lieb quasi. So, das ist auch so ein Wunder der SVP. Am Ende ist immer alles gut. Hast du gerne geschrieben über die SVP?
Ja, ich habe gerne geschrieben über die SVP, weil es ist ein fantastisches Gebilde, ein widersprüchliches Gebilde, aber auch ein Gebilde, von dem man lernen kann. Mhm. Also genau, wenn du sagst, ja, man glaubt, die kracht auseinander. Aber das
wie oft
war,
hast du darüber geschrieben, dass er auseinandergeht?
Ja, aber das war oft eben eher ein Wunschbild der Opposition und ein Wunschbild auch der Medien. Und man hat eigentlich übersehen, dass es notgedrungen in einer solchen Partei, in einer Sammelpartei, wo, ich erinnere mich daran, an Leute wie ein Hubert Frasnelli oder ein Atz gleichzeitig präsent sind. Es ist der Arbeitnehmervertreter, der linke Arbeitnehmervertreter und der Schützenkommandant. Mhm. Die sind in derselben Partei. Und dass es da kracht, ist ja eigentlich selbstverständlich. Und gleichzeitig hat man dann immer wieder gesehen, dass es, abgesehen von ideologischen oder diesen und jenen Dingen, dass es in der Südtiroler Volkspartei schon so etwas wie einen übergeordneten Nenner gab, wo man sich zusammenrauft.
Und da war?
Man kann natürlich im Negativen sagen, Machterhalt. Im Positiven kann man sagen, man arbeitet im Interesse des Landes. Mhm. Auch die Südtiroler Vertreter in Rom und diese Südtiroler Vertreter mit Vertreter anderer Regionen vergleiche, die in Rom eben so präsent sind. Unsere Vertreter arbeiten im Interesse, einzig im Interesse des Landes. Mhm. Andere Politiker gehen nach Rom und machen dort nationale oder gesamtstaatliche Politik. Also dieser übergeordnete Interesse, wir arbeiten im Interesse des Landes, war eine Stärke der Südtiroler Volkspartei. Was sich natürlich dann bei einigen Skandalen vielleicht geändert hat, wo man sich dann schon fragen musste und fragen muss, ist da etwas abgebrochen. Also zum Beispiel beim Sell-Skandal, glaube ich, war erstmals ein großes Fragezeichen angebracht. Wurden die Machenschaften, die beim Sell-Skandal zum Vorschein gekommen sind, da ist eben dann schon herausgekommen, hoppla, da wird jetzt mal nicht mehr im Interesse des Landes gearbeitet, sondern im Interesse bestimmter Brieftaschen.
Und kurz darauf oder wenig später dann der Rentenskandal.
Und
das hat sich dann so über die Jahre eigentlich so regelmäßig, irgendein Skandal ist aufgetreten, wo genau, wie du es beschreibst, herausgekommen ist, das große Interesse ist schwächer geworden und das Einzelinteresse eher größer. Und
ja, aber wobei man aber auch wieder hier sagen muss, dass die Südtiroler Volkspartei schon noch immer so stark war, das dann zu korrigieren. Also bei aller Kritik an Landeshauptmann Kompatscher, also wie er zum Beispiel dann auch den, also sowohl die Renten als den Sell als auch den Saatskandal intern gehandhabt hat, muss ich sagen, beim Landeshauptmann Kompatscher habe ich schon wieder den Eindruck, hoppla, da hat das öffentliche Interesse absolute Priorität.
Hast du manchmal das Gefühl gehabt, in deiner aktiven Zeit, vor allem als politischer Journalist, warst du oft zu böse oder zu wenig böse?
Dieses Urteil, ich habe, also sicherlich, wer viel schreibt, macht auch viele Fehler. Also ich glaube, das ist ja so ein bisschen komisch, ich lese manchmal so Geschichten, die ich früher geschrieben habe. Nicht? Bei einigen muss ich schmunzeln, einige finde ich wieder ganz gut. Also sicherlich schießt man oft übers Ziel hinaus. Also das sicherlich genauso, aber wie ich manchmal vielleicht zu vorsichtig war. Mhm. Also ich hätte vielleicht manchmal böser sein müssen. Und in anderen Bereichen vielleicht war ich zu böse. Ja, kann sein.
Eine Frage, die ich Politikerinnen und Politiker, die hier sitzen, gerne stelle, um ein bisschen auch herauszufinden, was so ein politisches Geschäft mit einem Menschen macht und ob man überhaupt Mensch bleiben kann in der Politik. Du, der die Politik über so viele Jahre beobachtet hat, darüber geschrieben hat, die verschiedenen Parteien, hat die Politik und das Beschäftigen mit Politik dich verändert?
Sicherlich hat es mich verändert, weil man ja nicht nur älter wird und gescheiter, wie man sagt, hoffentlich.
Im besten Fall, natürlich.
Im besten Fall, sondern auch erfahrener. Man lernt auch von Fehlern. Also etwas, was natürlich als Journalist mich schon begleitet hat, dass man merkt, bei Begegnungen mit Menschen, dass auch im privaten Bereich die Gesprächsteilnehmer, also die auch Bekannten, vorsichtig sind. Also weil sie manchmal nicht wissen, reden sie jetzt mit den Journalisten oder reden sie mit Norbert. Ich habe immer versucht, das sehr, sehr strikt zu trennen. Also ich glaube nicht, dass ich private Dinge für journalistische Zwecke verwendet habe. Aber logisch, also man ist irgendwo als Journalist, auch als damaliger Chefredakteur der FF, eine öffentliche Figur, und dass man da bei bestimmten Menschen ein bisschen mit Vorsicht behandelt wird, ist irgendwie logisch.
Gehört dazu. Und umgekehrt auch wahrscheinlich, nicht?
Ja. Andererseits muss ich, wenn ich etwas Positives anmerken darf, in meiner ganzen Karriere als Journalist wurde ich nie bedroht, abgesehen jetzt von
bösen Leserbriefen.
Ja, und anonymen Briefen, die man bekommen hat, also diese lächerlichen Sachen. Aber jetzt sage ich mal, von den sogenannten Mächten, politischen oder wirtschaftlichen Mächten, nie versucht zu bestechen, nie versucht zu bedrohen.
Zu vereinnahmen.
Oder, also das
ist auch nicht selbstverständlich.
Ja, und ich hatte das Privileg, für eine Zeitung zu arbeiten, also die FF, wo ebenfalls keinerlei Einflussnahme von Seiten der Herausgeber je stattgefunden hat.
Das heißt, keine Selbstverständlichkeit.
Das heißt, wenn ich schlecht war, dann war ich schlecht, weil ich schlecht war oder gut und nicht, weil das irgendjemand von mir verlangt hätte, dass ich so oder anders schreiben müsste. Das war ein Privileg, das ich sehr, sehr zu schätzen wusste.
Hast du gespürt, nachdem du ausgestiegen bist aus dem Journalismus? Bei Politikern sagt man ja, die fallen in ein Loch, so quasi. Hattest du da irgendwie Entzugserscheinungen oder hast du auch gespürt im Umgang mit Menschen, ah ja, der Norbert, Journalist, aktiv ist er jetzt nicht mehr, jetzt brauche ich ihn nicht mehr quasi. Hast du sowas erlebt oder unbewusst gespürt?
Also ich hätte ja eigentlich wieder das Privileg, dass ich weiterhin journalistisch tätig sein könnte. Ich werde auch gefragt, auch von der FF, und ich bedanke mich auch dafür.
Jedes Mal und
ich bedanke mich auch dafür, aber das liegt eigentlich eher an mir. Als ich weiß nicht, seit ich in Pension bin, habe ich so etwas wie eine Schreibblockade. Ich führe das eher darauf zurück, dass ich vielleicht leer geschrieben bin und dass ich wirklich auch mit dem Journalismus hadere, dass ich nicht weiß, welchen Tonfall ich mich wieder melden sollte oder müsste. Also vielleicht brauche ich noch ein bisschen, um...
Womit hattest du genau?
Mit den Medien. Also genau wie ich am Anfang des Gesprächs gesagt habe, ich habe den Eindruck, die Medien haben sich irrsinnig abgehoben. Mhm. Also vor allem die sogenannten renommierten Medien. Also man sagt immer, das ist die Boulevard, also der Schund, und wir sind die renommierten Medien. Die renommierten Medien haben sich extrem stark abgehoben, sind zu einem so Prestigeprodukt für die High Society geworden oder für die eher bildungsaffine, für das bildungsaffine Bürgertum, eher linksliberale Bürgertum. Mhm. Und das ist schade. Ich weiß nicht, ich will nicht arrogant klingen, ich habe in meiner Karriere als immer versucht, dass meine Mutter mich versteht, wenn ich etwas schreibe. Meine Mutter, zwischen verstorben, war FF-Leserin, begeisterte FF-Leserin, und ich habe nicht für die da oben geschrieben, sondern auch für meine Mutter. Und wenn ich heute Zeitungen lese, also ich meine hier, ob es hier eine FF oder eine die Zeit oder den Spiegel, habe ich den Eindruck, meine Mutter würde das nicht mehr verstehen.
Weil zu?
Thematisch, sprachlich, auf einer total anderen Ebene, wo ich manchmal den Eindruck habe, hoppla, also die schreiben von einer anderen Welt. Mhm. Also wo leben
aber
die?
War das davor auch schon oder siehst du das jetzt einfach klarer?
Na, vielleicht war es damals auch schon so. Also, aber es fällt mir auf und ich weiß auch nicht, ob ich richtig liege. Also das ist jetzt...
Ja, wir reden jetzt ja deswegen.
Das ist jetzt eine ganz persönliche...
Mhm. Was würdest du dir dann wünschen?
Ich wünsche mir Geschichten. Also ich habe immer gesagt, eine Zeitung muss Geschichten schreiben. Also muss irgendwo ein Spiegelbild der Gesellschaft sein. Sind das Zeitungen? Fragezeichen. Das weiß ich nicht.
Du sprichst jetzt nicht nur also die Südtiroler Landschaft zum einen, aber durchaus auch die erweiterte im deutschsprachigen Raum, sagen wir jetzt
natürlich,
mal.
Natürlich, ja.
Das ist aber interessant, wie du sagst, du haderst mit dem Journalismus, aber bist trotzdem nicht ganz abgeneigt immer noch. Du kämpfst mit dir, habe ich den Eindruck.
Auf Südtirolerisch würde ich sagen, es gutzelt mich gewaltig, es gutzelt mich gewaltig, in die Tasten zu hauen.
Aber weil du den Tonfall ansprichst, dass du dir nicht sicher bist, welchen Tonfall, ich meine, es gibt ja nur den Daloschen Tonfall, oder möchtest du dich ausprobieren an einem anderen Tonfall, oder
vielleicht
glaubst du, du hast ihn verlernt?
Das müssen wir dann versuchen.
Das müssen wir versuchen im neuen Jahr vielleicht.
Auf jeden Fall müsste ich.
Wir können das ja mal versuchen, mit einem Spiel den Satz zu vervollständigen. Dann schauen wir, ob der Dalosche Tonfall dafür noch ausreicht. Ein ganz kurzes Zwischenspiel. Meine größte Begabung?
Autofahren.
Das Schlimmste in der Politik?
Feigheit.
Ich würde gerne für einen Tag das Leben einnehmen, von welchem Politiker oder von welcher Politikerin? Es muss nicht nur Südtirol sein, es kann auch international sein.
Donald Trump.
An der SVP kritisiere ich?
Feigheit.
Das größte Problem der Opposition zurzeit ist?
Die Opposition selber.
Die erste Landeshauptfrau Südtirols heißt?
Ich denke, die ist noch nicht geboren.
Mit welchem Mitglied der Landesregierung könntest du am ehesten einen vergnügten Abend verbringen?
Alfreder.
Das letzte Mal so richtig politisch geärgert habe ich mich?
Bei der Vorstellung des Landesmobilitätsplans.
Warum?
Weil irrsinnig viel Quatsch drin steht.
Die größte Herausforderung unserer Zeit?
Europa zu einen.
Das Tolle am politischen Journalismus ist?
Hinter die Kulissen blicken.
Was ich Landeshauptmann Kompatscher schon lange sagen wollte.
Hör auf die richtigen Leute.
Norbert, wir erscheinen mit dem Podcast am Ende Dezember, 26. Dezember. Wie steigen wir aus diesem Jahr?
Südtirol ist ja eigentlich... sagen wir mal, so eine Randerscheinung. Nicht? Also aussteigen werden wir aus diesem Jahr mit Blick, glaube ich, auf die Ukraine und Gaza. Ich glaube, und man kann auch Afrika noch dazu nehmen. Diese Megakonflikte in Gaza und in Ukraine, gelingt es uns, diese Konflikte zu lösen oder eskalieren diese Konflikte? Ich glaube, das sind die großen Fragen, die auch letzten Endes unser kleines Südtirol mitprägen werden.
Die Welt ist in dem Sinn ja kleiner geworden, ist alles nicht weit weg und betrifft uns gleichermaßen. Ja. Zwei Fragen, die ich am Ende eines Gesprächs immer gerne stelle. Was können wir von dir noch erwarten, Norbert?
Ich hoffe noch den einen oder anderen Artikel.
Und welche Hoffnung hast du? Oder was lässt dich hoffen? Was gibt dir Hoffnung?
Ich hoffe noch neugierig und vor allem neugierig zu bleiben, was ich immer war. Und das ist, glaube ich, eigentlich eine meiner Stärken. Also neugierig aufs Leben, was das Leben noch bieten kann, und neugierig auch sich selbst einzubringen. Also ich glaube, das sind spannende Sachen. Und egal, ob das jetzt das Schreiben ist oder das Skifahren oder das Langlaufen oder das Hockey schauen, also aktiv bleiben.
Norbert, wir haben sehr viele Themen angesprochen. Bei einigen haben wir eine Abbiegung gemacht, aber ich glaube, das war auch okay so. Gegen Ende des Jahres darf man einmal ein bisschen hin und her switchen. Es war für mich eine große Freude, dass du von St. Lorenzen zu uns hergekommen bist, um ein bisschen dieses vor allem politische Jahr ein bisschen ausklingen zu lassen. Wir können uns natürlich noch was wünschen für das politische 2026. 2026, glaube ich, steht eigentlich politisch mal nicht so viel an. Die SVP arbeitet an ihrem Grundsatzprogramm, stellt sich dann auf für alles, was kommt. Die italienische Regierung müsste halten, weiß man natürlich auch nie. Wahlen gibt es keine, Gemeinderatswahlen hatten wir dieses Jahr. Autonomiereform, wie es weitergeht. Worüber würdest du dich freuen für dieses politische Jahr 2026?
Ja, weil wir schon so viel über die Südtiroler Volkspartei gesprochen haben, über eine Landesversammlung, die wieder vielleicht diesen Begriff verdient. Also wo wirklich, wenn du schon sagst, ein Grundsatzprogramm, dass ein mutiges, neues Grundsatzprogramm auf der Landesversammlung offen diskutiert wird.
Aber
das wäre zum Beispiel
ja,
ein
schön,
Thema.
Wenn du sagst, aber Landesversammlung, die ist, wie hast du gesagt, die ist wirklich, die auch eine ist, ja. Weil was macht das? Landesversammlungen sind ja immer so etwas Heiliges bei der SVP. Warum? Was war das? Wie war das für dich, diese Landesversammlungen?
Wo es um was geht und wo eben, ich glaube, die Landesversammlung der SVP ist ja eigentlich die politisch müsste auf dem Papier die politisch wichtigste Veranstaltung des Jahres sein.
Also ist das wichtigste Gremium auch
wo der Partei? Die 1000 Top-Vertreter der größten Partei Südtirols zusammenkommen, um wesentliche Punkte zu diskutieren und zu beschließen. Das ist in den vergangenen Jahren nicht mehr der Fall gewesen. Es ist irgendwie so zu einer Show und zu einem Abwinken von Belanglosigkeiten geworden, und das ist schade. Da sollte sich die Südtiroler Volkspartei schon besinnen, eben ihrer Stärke, diese Fähigkeit, sage ich mal, die besten Menschen in Südtirol nach Meran zu bringen, um bestimmte Dinge fürs Land auf Schiene zu bringen. Erinnern wir uns an die legendäre Landesversammlung 69, die Paket Landesversammlung, also wo es ja wirklich um Sein oder Nichtsein ging, wo es knapp entschieden wurde und wo man gesehen hat, dass man mit einer sehr positiven Streitkultur konträre Meinungen diskutieren kann und trotzdem dann sich nicht spaltet, sondern gemeinsam dann das Beschlossene umsetzt. Also das war immer die Stärke der Südtiroler Volkspartei. Und übrigens die Schwäche der Opposition. Die Oppositionsparteien haben sich ja in den letzten vergangenen Jahrzehnten, also wenn 3 Abgeordnete gewählt wurden, dauerte es 2 Jahre, dann spalten sich die schon wieder. Also das ist ja auch einer der großen Unterschiede. Ne?
Wir könnten ja so vereinbaren, Landesversammlung ist mal so im Mai, im Frühjahr traditionell. Bis dahin überlegst du dir das mit deiner Schreibblockade und eventuell treffen wir uns auf der SVP-Landesversammlung und schauen, ob wir gemeinsam irgendetwas fabrizieren können daraus.
Okay.
Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Aus der Blase. Mein Name ist Alexandra Aschbach und mein heutiger Gast war Norbert Dallon. Vielen Dank Ihnen zu Hause für das Zuhören. Ich wünsche Ihnen am Ende dieses Jahres noch alles Beste für 2026, vor allem ein gesundes Jahr für Sie und alles Weitere fügt sich dann meistens. Jetzt noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann man den Podcast hört und auf bald. Danke, Norbert.
Danke, vielen Dank.